Das ist ganz offen gesagt und mein Name ist Eva Weißenberger. In dieser Folge geht es um den deutschen Musikpreis Echo an die Rapper Kollega und Farid Bang und die daraus folgenden Fragen: Wie provokant darf Pop sein und wo sind die Grenzen der Kunst? Mein Gast dazu ist Gerhard Stöger, der Popkritiker der Wiener Stadtzeitung Falter. Musik einzuspielen, das können wir uns leider hier im Podcast nicht leisten, aber falls ihr uns gerade auf Spotify hört, am Ende des Gesprächs geben wir euch eine Playlist, dann könnt ihr das Gehörte gleich hier auf Spotify vertiefen. Und weil wir diesen Podcast ja auch finanzieren müssen, mache ich jetzt wieder Werbung und zwar wieder für das Portal meinesv.at. Das ist ein Portal, auf dem man alles rund um seine gesetzlichen Versicherungen auf elektronischem Wege erledigen kann, wofür man früher einen Postweg gebraucht hat oder vielleicht sogar persönlich auf einem Amt gehen musste. Da findet man zum Beispiel sein Pensionskonto und dort ist alles aufgelistet seit dem ersten angemeldeten Ferialjob. Dann erfahre ich dort auch, wie hoch mein aktueller sogenannter Pensionswert ist, also wie hoch die Pension wäre, die ich dann im Monat bekommen würde und ab wann ich überhaupt Anspruch darauf habe. Bei mir ist es zum Beispiel schon in gut 20 Jahren soweit. Wozu brauche ich das, werden sich jetzt manche fragen. Also einerseits ist es natürlich gut, wenn man einen Überblick über seine finanzielle Zukunft hat, eh klar. Und andererseits aber seid ihr alle politisch hochinteressiert und wahnsinnig gut informiert, sonst würdet ihr uns hier jetzt nicht hören. Wer beim derzeit wieder mal sehr heißen Thema Versicherungen wirklich mitreden will, der sollte schon wissen, wie viel er an Sozialversicherung bezahlt und was die Versicherungen dafür leisten. Dann kann man auch kompetenter mitreden in der politischen Debatte. So, jetzt aber zu unserem heutigen Gast. Hallo Gerhard, schön, dass du da bist.
Hallo Eva.
Ich habe von einem Zuhörer in letzter Zeit einmal das Feedback bekommen, dass ich im Gegensatz zu meinen Kollegen Julia und Sebastian ein bisschen schleißig geworden bin, was die Transparenz betrifft. Daher möchte ich jetzt sagen, woher wir uns kennen. Und zwar, wir waren vor vielen Jahren einmal Kollegen und ungefähr um 9/11 herum haben wir uns dann auch angefreundet. Und ich gehe viel zu selten auf Konzerte. Aber wenn, dann mit dir, wenn du mich mitnimmst. Aber ich glaube, das letzte, ja, korrigier mich, war Bilderbuch letzten Sommer. Das so heißt, also ich war jetzt ein Dreivierteljahr nicht auf Konzerten, trotzdem sprechen wir heute über Musik. Anlass für unser Gespräch ist heute die Verleihung des Echos, kürzlich in Deutschland, also des Deutschen Musikpreises an die Rapper Kollega und Farid Bang, was eine Kontroverse ausgelöst hat, weil sie in ihrer Arbeit antisemitische Codes verwenden und in ihren Texten den Holocaust, sagen wir mal, zumindest verniedlichen oder ja, ins Absurde führen. Und Künstler wie Marius Müller-Westernhagen haben dann in der Folge ihre alten Echos zurückgegeben. Und bevor wir das genau aufdröseln im Detail, frage ich dich jetzt einfach mal, was sagst du unterm Strich? Hätte man diesen zwei Rappern den Echo einfach verweigern sollen oder war es doch gut, dass sie ihn bekommen haben?
Klare Frage und die Antwort lautet natürlich, das kann man nicht so klar beantworten, wie die Frage gestellt ist. Es ist ganz schwierig, weil der Echo ist ein Kommerzpreis. Ausgezeichnet werden nicht künstlerische Leistungen, sondern ausgezeichnet werden die Künstler, die am meisten verkauft haben im Abrechnungszeitraum. Kollega und Farid Bang sind wahnsinnig erfolgreiche deutsche Rapper. Sie haben eines der 5 meistverkauften Rap-Alben produziert oder eben sogar das meistverkaufte. Darum haben sie diesen Preis bekommen. So einfach ist die Rechnung beim Echo. Ich glaube, es ist in Ordnung, dass sie ihn bekommen haben, weil sie haben die Kriterien des Echos erfüllt. Was natürlich jetzt an, und das passiert ja gerade, anschließen muss, ist eine Diskussion über die Verfasstheit des Echos und eine Diskussion, die über 1, 2, 3 aus dem Kontext gerissene Textzeilen dieser Rapper hinausgeht, darüber, aus welcher Welt das kommt, wofür diese Typen stehen, was da so passiert und los ist.
Genau über diese Fragen wollen wir jetzt sprechen. Über den Echo, ich ehrlich gesagt jetzt am wenigsten, interessiert mich am wenigsten, aber beantworte das kurz. Wie soll man es ändern? Also quasi braucht so einen Kommerzpreis heutzutage nicht mehr? Und soll das so organisiert sein wie die Oscars, dass alle ehemaligen Gewinner dann abstimmen und es dann halt dann doch so ein künstlerischer Branchenpreis wird? Oder ja, was meinst du mit Verfasstheit des Echo?
Es gibt für so Preise unterschiedliche Modelle. Der österreichische Musikpreis heißt Amadeus, der hat ein ganz anderes Modell, ein komplexes Ermittlungsverfahren, wo die Verkaufszahlen eine Rolle spielen, aber auch eine Expertenjury mitstimmt und als drittes Drittel das für die Preisverleihung verantwortlich ist, stimmt das Publikum über Online-Voting mit ab. Das ist eine Möglichkeit, so einen Preis zu vergeben. Sie ist auch nicht die perfekte, aber sie ist mir dann im Zweifelsfall doch sympathischer als beim Echo, wobei sympathisch ist auch relativ. Der Echo ist insofern ein ehrlicher Preis, also dass er die tatsächlich erfolgreiche Musik eines Jahres abbildet, was dann halt dazu führt, also erfolgreichste Preisträgerin ist Helene Fischer, die hat schon 17 Echos bekommen. Ja. Ansonsten sind noch ganz vorne mit dabei Herbert Grönemeyer und die Toten Hosen. Die sind halt tatsächlich die erfolgreichsten, die füllen die Stadien. Stellt sich halt die Frage, muss man ihnen auch extra einen Preis dafür geben? Es gibt ja ohne dies Preise, nämlich goldene oder platinene Schallplatten, ja, die man kriegt dafür, dass man viel verkauft.
Und ist das einfach der etablierte Kulturbetrieb oder was hat das noch mit Kunst zu tun?
Es feiert die Musikindustrie oder die Reste der Musikindustrie feiern sich selbst. Darum gibt es den Echo.
Gut, aber du sagst, Amadeus ist sogar sympathischer, ausnahmsweise mal ein österreichischer Preis. Mhm. In besserer Verfassung ist doch auch ganz interessant. Kommen wir zur zweiten Frage, die du vorher gerade selber gestellt hast. Was ist denn eigentlich Battle Rap?
Battle Rap ist das, was der Name schon sagt. Ja, es ist also quasi die Battle, die Rapper zwischeneinander austragen. Es ist eine Auseinandersetzung, die mit Worten geführt wird. Also die Hip-Hop-Kultur kommt aus Amerika, Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre entstanden. Und eine Spielart des Rap ist eben dieser Battle Rap. Der funktioniert so, dass du nicht Geschichten erzählst, dass du nicht die Welt reflektierst, sondern dass du in erster Linie einen fiktiven oder tatsächlichen Gegner fertig machst.
Ja, und also es war aber damals ein Fortschritt im schwarzen Ghetto, weil vorher haben sie das blutig ausgetragen, diese Konflikte, und dann haben sie es zur Kunstform erhoben und statt dem der Schusswaffen und der Messer kam halt das Wort.
Theoretisch, Schaffe. Ja, praktisch ist alles furchtbar kompliziert. Also die Verteidiger des Battle-Rap führen immer ins Treffen, dass es ja ein großer Fortschritt sei. Ja. Anstatt der Schusswaffe wird die Wortwaffe verwendet. Es wird niemand körperlich verletzt, sondern bestenfalls mit Worten, und darauf wird wiederum mit Worten reagiert. Tatsächlich ist natürlich der berühmteste Konflikt des Hip-Hop die East Coast-West Coast-Auseinandersetzung der zweiten Hälfte der 90er Jahre, die damit endete, dass die beiden berühmtesten Vertreter Notorious B.I.G. und Tupac Shakur sehr jung gestorben sind unter teilweise bis heute unklaren Umständen. Und das ist ja etwas, was bis heute abseits der Bühne weitergetragen wird. Also es ist ja nicht so, dass der Hip-Hop eine gewaltfreie Zone wäre, wie es gerne dargestellt wird, ja, dass es halt so Typen wie jetzt Kollega oder Farid Bang oder Bushido, der halt so quasi ein Pionier des Battle-Rap oder des Gangster-Rap in Deutschland war, dass die sich die Maske oder die Künstleridentität anziehen, wenn sie auf die Bühne treten, ja, und dann halt garstig, sexistisch, homophob, gewaltverherrlichend und sonst was sind und von der Bühne treten und andere Menschen sind oder komplett andere Menschen sind. Weil das ist das Ding, wie man argumentiert wird. Also das eine ist, was du gesagt hast, der Battle Rap sei ein großer Fortschritt, weil keine körperliche Gewalt mehr. Ich weiß nicht, ob das empirisch haltbar ist, wenn man es untersuchen würde. Das andere ist, dass immer behauptet wird oder gerade rund um Kollegen geht die Verteidigungsrede so, in der bürgerlichen Existenz ist das ein Mann mit Schulabschluss, der auch ein Jus-Studium inskribiert hat. Niemand weiß, ob er je eine Jus-Vorlesung besucht hat, aber so ist es halt am Papier. Ich glaube, so einfach ist es nicht.
Aber wenn wir jetzt bei Kollega bleiben, was das überhaupt für ein Künstler ist, stellt sich die erste Frage, ist er überhaupt ein Künstler oder hat niemand das Recht zu sagen, jemand anderen den Künstlerstatus abzusprechen, oder ist er einfach ein Strizi, der schlechte Musik macht?
Oh, schwierig. Also was ich jetzt vorher vergessen habe zu erwähnen, ist, dass Battle Rap natürlich für den Zuhörer oder die Zuhörerin, ich glaube eher für den Zuhörer, großen Spaß machen kann. Ja, also vielleicht um Mm, Kann man das rausschneiden?
Was ist das?
Ich habe gerade überlegt.
Aber ich glaube, das hat man jetzt gar nicht gehört. Was ist das überhaupt? Es kratzt irgendwo.
Ich bin unruhig geworden.
Ach so, okay. Nein, ich dachte, es ist eine Maus.
Ich wollte noch erwähnen, dass vielleicht für die Mainstream-Öffentlichkeit berühmteste Beispiel für Petal-Rap findet sich in dem Film 8 Mile von Eminem. Ja. Also da gibt es so eine Szene, wo es halt auch so eine Battle gibt, ja, Eminem, der Underdog, der sich im Film ja im Prinzip selbst spielt, also quasi die Filmfigur, ja, nutzt den Battle-Rap nicht, um seinen Gegner fertig zu machen, sondern er macht sich selbst mit Worten fertig. Also der beschimpft sich und am Ende sagt er dann seinem Kontrahenten so, und jetzt sag irgendwas, was ich noch nicht selbst gesagt habe. Was doppelt und dreifach fantastisch ist, abgesehen davon, dass Eminem das fantastisch schreibt, ja, bringst die Ebene der Selbstironie ist vielleicht nicht das witzige, richtige Wort, aber es bringt so einen bösen Schmäh mit rein, ja, der halt Hip-Hop auch auszeichnet. Also Hip-Hop ist ja nicht nur die Kultur der martialischen, harten Jungs, ja, sondern es geht ja auch um die Gewitztheit der Reime und um die Sprachkreativität und sonst was. Da kann man jetzt wieder zu Kollega hüpfen.
Man kann auch noch eine kurze Parallele. Ist eigentlich so, dass ja
Eminem heißt er. Sehr schön,
jetzt stolperst du. Jetzt komme, stolper ich und bringe den Namen nicht raus. Also dieser weiße Rapper, genau, zwar unterprivilegiert war, White Trash, Trailer Park Trash, seine Herkunft, aber trotzdem ein Weißer. Und das passt natürlich ein bisschen zu Kollega, der ja eine deutsche Mutter hat, einen kanadischen Vater, den er aber gar nicht kannte und nur aufgrund seines algerischen Stiefvaters dann auch zum Islam konvertiert ist als Jugendlicher, aber eigentlich sein Migrationshintergrund halt ein kanadischer ist von einem unbekannten Vater. Wahrscheinlich auch nicht nur eine lustige Kindheit ohne Vater, aber prinzipiell eben nicht aus dem Ghetto kommt.
Nee, tatsächlich ist es eines der Erklärmodelle, dem ich nicht ganz abgeneigt bin, zuzustimmen, dass Kollega, der ja unter den brutalen oder sprachlich brutalen Deutschrappern mit einer der brutalsten ist, überkompensieren muss seine vergleichsweise offenbar bürgerliche Herkunft. Also er hat eben nicht das Leben als Drogenvertickendes, in Gangs aufgewachsenes Kid oder als Problemjugendlicher, ja, sondern hat die Schule absolviert und hat offensichtlich ist in geordneten, mehr oder weniger geordneten Verhältnissen aufgewachsen. Er muss das jetzt kompensieren, um die Härte, die in dieser Spielart des Hip-Hop gefragt ist, darstellen zu können. Ja. Also, weiß nicht, da kommt ja auch der Umgang mit seinem Körper vielleicht ein bisschen dazu. Der sich ja, also egal jetzt, aber halt, er ist ein Muskelmonster, wer ihn noch nicht gesehen hat. Ein angsteinflößendes Muskelmonster.
Aber eigentlich ja diese Fragen jetzt diskutiert haben, stellt sich aber die Frage, muss man das überhaupt alles diskutieren oder kann man es nicht auch auf den Kern zurückführen? Ist halt antisemitisch, geht in Deutschland nicht.
Es ging in der Debatte immer um eine Textzeile und die Textzeile lautet: Mein Körper definierter als von Auschwitz-Insassen. Ich würde gerne die darauffolgende Zeile des Songs noch bringen. Sie lautet: Ich tick Rauschgift in Massen, ficke Bauchtaschenrapper. Also der Reim auf Auschwitz-Insassen ist Rauschgift in Massen. Was sprachlich, also wenn ich es als reiner Kritiker die Qualität des Raps beurteile, sage ich, eigentlich fantastisch gerappt. Ja, das ist nicht so ein primitiver Endzeilenreim, kalt auf alt gereimt oder sonst was, ja, sondern da wird mit Sprache gearbeitet. Und das Bild als solches, ja, ich tue mir schwer, da Antisemitismus drin zu erkennen. Ich denke, es ist geschmacklos, es ist dumm, es ist menschenverachtend. Es fallen mir sehr viele negative Attribute dazu ein. Ich bin mir aber unsicher, ob es antisemitisch ist, weil es ist, also wenn man sich diese Platte anhört, die Platte, auf der das Lied, die Platte jung, brutal, gut aussehend 3, auf der ist es noch nicht einmal drauf, sondern auf der Limited Edition, die man halt anfangs kaufen konnte, da war es ein Bonustrack, dieses Lied, um das es geht. Ja, aber es ist jetzt wurscht. Auf der ganzen Platte finden sich unzählige Bilder. Da taucht Hitler auf, da taucht der ISIS-Kämpfer auf, der in seiner, weiß ich nicht, Aufrichtigkeit oder in seiner Art als positives Beispiel genannt wird. Hitler wird irgendwie so als krasse Metapher verwendet, ja. Und von den ganzen Vergewaltigungs- und Erniedrigungsfantasien will ich jetzt gar nicht sprechen. Das heißt, es gibt so ein Durcheinander an Bildern, an Zeichen. Da ist der Auschwitz-Insasse halt einfach das, was man bildhaft vor sich hat. Ein Mensch, der nur mehr aus Haut und Knochen besteht, also wahnsinnig physiognomisch auf schreckliche Art und Weise ausgeprägt ist. Ja. Und das nimmt dieser Kollege als Bild, um zu sagen, er ist noch definierter, weil er eben sein Leben, wenn er nicht gerade rappt, im Fitnessstudio zubringt und seine Muskeln aufpumpt. Das ist furchtbar grindig als Vergleich. Ob es antisemitisch ist, weiß ich nicht. Ja.
Gut, aber es gibt nur ja auch andere, ein anderes Werk von ihm, und dann gibt es ein Video, wo der Teufel einen Ring mit David Stern trägt und der Kollege
Punkt.
Ihn halt niederringt. Das. Und zum Schluss träumt er dann von einer Welt, in der Christen, Moslems und Buddhisten friedlich zusammenleben. Die Juden werden da aber nicht erwähnt. Ist doch eine Weltreligion. Daran merkt man schon, dass es dann vielleicht doch einen antisemitischen Hintergrund und eine Wurzel gibt, aus der das alles kommt, auch wenn die eine Zeile vielleicht jetzt nicht die entscheidende ist.
Ja, das ist der entscheidende Punkt, ja, und deshalb funktionieren die Verteidigungsreden bei ihm nicht, die halt wohlwollende Kritiker ins Spiel bringen und halt so, das findet alles unter Kunstvorbehalt statt oder sonst was. Sondern ich fürchte, es ist tatsächlich so, ja, weil es endet ja nicht damit bei antisemitischer Metaphorik oder offenkundigen, also ja, offenkundigen Antisemitismus, weil es gibt ja irgendwie auch so eine, ich glaube, auf seinem YouTube-Kanal oder so zu findende Dokumentation, wo er in Palästina war, 2016 oder so, und die ist halt nach einem Muster gestrickt, dass man eigentlich nur dazu schreiben möchte. Ja. Dazu kommt, dass halt, ich weiß nicht, ob man seinen Künstlernamen immer nennen soll, Kollege, oder ob man den bürgerlichen Namen dahinter nennt, weil es ja offenbar doch so ist, dass die beiden einander, also der bürgerliche Mensch dahinter und der Künstler einander näher sind, als man hoffen möchte oder weiß ich nicht was. Der ist Verschwörungstheoretiker, er zweifelt die Evolutionstheorie an, er ist sich sicher, dass an Pizzagate was dran ist, also dass Hillary Clinton und Obama irgendwie in einem Kinderpornoring verstrickt sind, lauter so Dinge. Ja. Und das, da läuten dann natürlich alle Alarmglocken, wenn man das als Kontext mitdenkt. Ja. Es ist aber die ganze Debatte hat eine Problematik schon auch, glaube ich. Man darf etwas nicht vergessen, Hip-Hop ist weltweit mittlerweile die erfolgreichste Spielart der Popmusik. Also das hat so rein zahlenmäßig, verkaufszahlenmäßig, glaube ich, letztes Jahr war es so, dass es in Amerika die Rockmusik abgelöst hat. Hip-Hop erlöst mehr Einnahmen, als es die Rockmusik macht derzeit. In Deutschland ist es auch so, dass, glaube ich, mehr als die Hälfte der Nummer 1 Alben in den Verkaufscharts jeden Jahres von Rappern gemacht werden. Im medialen Diskurs oder in der Mainstream-medialen Abbildung ist Hip-Hop vergleichsweise extrem unterrepräsentiert. Also das ist irgendwie so.
Ja, also ich habe jetzt eben aus Anlass dieser Verleihung nachgeschaut, wie verkauft sich eigentlich Kollege und Kollegen, wie verkaufen sich die in Österreich? Und die waren auch schon ganz vorne in den Charts,
genau.
Und das wochenlang. Also
genau.
Das ist in Österreich ein großes Phänomen, von dem wir gar nichts wissen.
Genau, und das ist halt eben, dass das Traurige ist, immer wieder mal gibt es so die Skandalfälle und dann wird drüber gesprochen. Ja, also das ist jetzt nicht als Angriff zu verstehen
oder
so. Ja?
Nein, aber
ich kann es mir ja auch selber vorwerfen,
warum schreibe
ich nicht selber nicht mehr über Hip-Hop? Fragezeichen. Aber es ist halt einfach, es ist definitiv so. Das heißt, es ist eine Kultur, die ein Stück weit außerhalb der Beobachtung passiert. Es ist aber die derzeit bedeutendste oder seit Jahren bedeutendste Jugendkultur. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass, und das ist ja auch das, was, also ich glaube, du hast das ja auch vorbereitet, man kann das dann zuspielen, das ist das, was Campino angesprochen hat. Campino hat ja beim Echo auch einen Preis gekriegt, die Toten Hosen waren mal wieder die erfolgreichste deutsche Rockband, und der hat das Forum genutzt, um so eine wohlüberlegte, diplomatische, aber doch in der Aussage klare Ansprache zu halten. Ja.
Dann hören wir da mal kurz rein.
Hören wir da rein und reden wir dann bitte drüber. Ja.
Ich spreche jetzt als Musiker zu anderen Musikern. Jeder von uns muss sich eine Linie ziehen, wo für ihn eine Grenze der Toleranz erreicht ist. Im Prinzip halte ich Provokation für gut und richtig. Die kann konstruktiv sein, Denkprozesse auslösen, und aus ihr heraus können verdammt gute Sachen entstehen. Aber man muss unterscheiden zwischen dieser Art als Stilmittel oder einer Form von Provokation, die nur dazu da ist, um zu zerstören und andere auszugrenzen. Für mich persönlich ist diese Grenze überschritten, wenn es um frauenverachtende, homophobe, rechtsextreme, antisemitischen Beleidigungen geht und auch um die Diskriminierung jeder anderen Religionsform.
Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Campino da angesprochen hat, dass es nicht nur um eine Textzeile geht oder um ein Rap-Duo, das hier jetzt ausgezeichnet ist und dessen Werk kontroversiell diskutiert wurde, sondern dass es um so eine gesamtgesellschaftliche Entwicklung geht, die sich vor allem halt auch in der Art und Weise widerspiegelt, wie Debatten geführt werden in sozialen Medien, wobei ich schon fast Hemmungen habe, es Debatten zu nennen und führen, sondern wie halt da aufeinander losgegangen wird. Und Campino ist ja insofern erfahren in diesen Dingen, als dass sich die Toten Hosen immer stark gemacht haben, pro Asyl, dass sie immer so linkes Bewusstsein ausgestellt haben und sich, wie soll ich sagen, es klingt so oder so kitschig, ja, auf die Seite der Schwächeren gestellt haben, so auf die Art, ja, und dafür angegriffen worden sind. Interessant fand ich, bevor wir zum Inhalt dessen kommen, was er gesagt hat, wie die Reaktionen drauf waren. Ja, die Süddeutsche Zeitung an sich durchaus den Toten Hosen, wie das gesamte Feuilleton. Ja, dass niemand im Feuilleton wird die Toten Hosen vorbehaltlos gut finden. Trotzdem in der Süddeutschen Zeitung fand sich als Reaktion auf Campinos Ansprache ein sehr positiver Kommentar. Darf ich kurz was zitieren?
Natürlich,
okay.
Ja.
Da stand ganz schön diplomatische Worte für den Mann, der im vergangenen Jahr auf derselben Bühne lautstark und ungelenk gegen das böhmermannsche Zeitgeistgelaber polterte, nachdem dieser Campinos Benefizprojekt Band Aid kritisiert hatte. Wer hätte gedacht, dass eben dieser Campino ein Jahr später so einen entspannt reflektierten und doch meinungsstarken Beitrag zur Antisemitismusdebatte liefert? Vom Publikum in Berlin gibt es dafür Standing Ovations. Zeitgleich ist in der Welt ein Kommentar oder ein Text zur Causa Prima erschienen, wo gesagt wird, die eigentliche Frage, die diese Debatte auslöst, muss sein, wie geht man mit einem Kollegen um? Einen traurigen Versuch hat Campino, der Sänger der Toten Hosen, gewagt, als er Kollegen und Farid Bang im Rahmen der Echo-Verleihung auf offener Bühne angriff. Nie war Punk so bieder und angepasst, so tot wie in dem Moment, als Campino seine moralinsaure Schulreferatsrede hielt. Das ist, glaube ich, die typische Zeitgeistreaktion auf jemanden wie Campino und auf Aussagen wie die von Campino, wie es da die Welt macht. Man macht sich über den Ex-Punk lustig. Also Campino, die Toten Hosen machen seit 1984 keine Punkmusik mehr. Sie sind halt eine mittlerweile erfolgreiche Rockband. Trotzdem wird ihnen bis heute vorgeworfen, dass sie keine Punks mehr seien oder dass ein Punk stirbt oder sonst was. Ja. Campino wird dafür, dass er, wie soll ich sagen, gesellschaftliche Standards eigentlich hochhält, kritisiert und lächerlich gemacht, ja, in Teilen des Feuilletons. Ja, andere Teile preisen oder loben ihn dafür. Da sieht man, wie schwierig das ist, sowas einzuschätzen. Ja,
was würdest du jetzt sagen? Wie fandest du die Rede?
Mich hat es in erster Linie gerührt, ja, weil ich habe halt auch, also ich habe den schon oft interviewt. Ich bin dem auch schon, ich hatte das Glück, ihm auch privat zu begegnen und schätze den Typen einfach in seiner Ambivalenz und Zerrissenheit. Ich schätze ihn, er war in meiner Jugend wichtig. Ich habe ihn dann die Hosen zehn Jahre lang verachtet und mittlerweile auch mit den Hosen als Band meinen Frieden gemacht. Und ich schätze das, was er eigentlich seit vielen Jahren schon bewusst vertritt. Er sagt, es gibt nichts Uncooleres als Campino, das ist ihm bewusst, aber quasi, er hat nichts mehr zu verlieren, er muss nicht mehr darauf achten, dass er sich irgendwie cool gibt, ja, sondern er kann die Dinge benennen, so wie er es benennen möchte. Ja. Natürlich wäre es cooler zu sagen, jetzt lass mal die jungen Knallköpfe sein und macht euch bitte locker. Der Hip-Hop ist halt der Punk von heute oder irgendein Blödsinn. Ja, dann hätte er die Lacher auf seiner Seite gehabt. Inhaltlich war es richtig, was er gemacht hat. Ja, es war halt nicht mit größter Souveränität präsentiert, aber auch das fand ich sympathisch, ja, dass dieser, ich meine, das ist einer der erfolgreichsten Rockstars im deutschsprachigen Raum, dass der da steht, tatsächlich ein Schulreferat hält, die Zettel, die er in der Hand hält, zittern ihm, offensichtlich, weil er eben unter großer Anspannung steht, weil es ihm so wichtig ist. So,
aber hätte, es gibt ja auch Stimmen, die sagen, er hätte, weil er eben einer der größten deutschen Rockstars ist und sonst große Bühnen rocken kann, vor diesem Publikum vielleicht auch ein bisschen einen stärkeren Auftritt machen können und seine Botschaft klarer und härter präsentieren. Also zum Beispiel auch in der Welt schreibt der deutsche jüdische Comedian Oliver Polak, kritisiert ein bisschen den Campino, aber noch mehr das Publikum, dann das quasi daraufhin ja dann den nachfolgenden Auftritt von Kollega und Farid Bang ausgebuht hat. Prosecco trinkend rumzubuhen ist kein Widerstand, das ist nicht mal ein Widerständchen. Einen Löwen bekämpft man nicht, indem man ihn mit Federn bewirft. Mhm. Und später dann schreibt er eben, wenn ich den neuen Antisemitismus wahrnehme, wird mir schlecht. Also er geht dann wieder auf die Frage ein, was steht dahinter, und die Frage, die du vorher selber zitiert hast aus der Süddeutschen, wie soll man mit Kollega umgehen?
Nö, der Text von Oliver Polak ist toll, kurz und prägnant. Allerdings an einem Punkt macht es sich halt auch wieder ein bisschen leicht, der Pointe zuliebe. Er schreibt in dem von dir zitierten Text: Auszug aus Ägypten, Holocaust und jetzt sollen alle Juden noch kostenlos auf Kollega-Konzerte und mit ihm chillen. Wie viel Leid soll ein Mensch ertragen? Der Hintergrund ist, dass Kollega in einem seiner ungelenken Versuche, sich, weiß nicht, reinzuwaschen, angeboten hat, Fans mit jüdischen Wurzeln oder jüdischem Background können in Zukunft gratis auf Konzerte kommen, was ein kompletter Wahnsinn ist, weil natürlich zu Recht Oliver Polak fragt, wie soll denn das gehen, sondern jetzt dann David Sterne tragen, um gratis eingelassen zu werden. Sonst was. Aber die Pointe ist eben, dass er den Holocaust an Leid quasi gleichsetzt mit dem Besuch eines Kollegakonzerts für Juden. Da ist ja schon hart. Ja,
wobei, da muss man wieder sagen, er ist Comedian und genau, er macht ja auch Holocaust-Witze, genau, und sagt, ich darf, weil ich bin Jude. Ja. Worüber man auch diskutieren kann, da bin ich aber bei ihm, ich finde es auch lustig, wie er es macht, und er macht es gut.
Daumen rauf für ihn, super Text. Das hat natürlich auch wieder ein bisschen das Herz gekrochen, wie heftig er Campino kritisiert, aber kann man machen. Er hat die besseren Campino-Kritisier-Elemente als der Kollege in der Welt, der halt in meinen Augen dann ein bisschen stumpf hinhaut oder halt so klischeehaft hinhaut.
Jetzt kommen wir wieder zurück zum Thema, was darf Pop und wie soll man damit umgehen? Da erinnere ich mich an meine eigene Jugend. So mit 14, 15 war ich, wie viele andere, halt Fan von Joy Division, Sex Pistols zum Beispiel. Mhm. Und die Sex Pistols spielen ja mit dem Hakenkreuz als Symbol und verwenden das.
Jein.
Ja, aber es kommt vor, ja, sozusagen. Also es gab, also ich war ja erst 14, mhm, und man, für unsere jungen Zuhörerinnen und Zuhörer muss man dazu sagen, da konnte man nicht einfach was googeln und sich informieren, sondern da musste man englischsprachige Musikzeitschriften auftreiben oder ältere Freunde haben, die einem was darüber erzählt haben. Sonst war das nicht so leicht zu recherchieren und mit wenig Taschengeld hat man sich diese Musikzeitschriften nicht kaufen können. Und die älteren Freunde haben einem meistens einen Blödsinn erzählt, wie ich aus heutiger Sicht weiß. Also jedenfalls, es kam, also aus meiner Sicht, aus meiner damaligen Sicht, haben die eben das Hakenkreuz als Provokationssymbol verwendet und es gab T-Shirts, wo das am Rande vorkam. Und Joy Division hat sich benannt nach KZ-Insassinnen, die von SS-Offizieren regelmäßig vergewaltigt wurden und quasi denen sexuell zu Diensten sein mussten. Daher leitet sich dann der Name Joy Division ab und Joy Division spielt auch mit einer Nazi-Ästhetik. Und was ich jetzt eigentlich nur sagen wollte, wie ich das Problem für mich damals gelöst habe, weil ich wollte jetzt nicht auf die Musik verzichten, weil Love Will Tear Us Apart war halt monatelang mein Lieblingssong und auf den wollte ich nicht verzichten. Und ich habe es dann halt so getrennt, dass ich mir gedacht habe, das sind ja Engländer, die dürfen, wir nicht. Und ich ziehe halt kein T-Shirt an, wo ein Hakenkreuz auch in irgendeiner Form sozusagen drauf ist, außer es wäre durchgestrichen. Sonst ja, ja. Und ich schaue bei Joy Division, dass ich nicht das Poster nehmen oder das T-Shirt nehmen, das am ehesten an die Nazi-Ästhetik erinnert, sondern eher das, quasi das mehr so grufti-mäßig, friedhofsmäßig daherkommt, das konnte ich mit meiner Weltsicht vereinbaren. Mhm. So. Also ein kindlicher Versuch, damit umzugehen. Mhm. Was ist sozusagen die erwachsene Antwort? Wie geht man mit solchen Anspielungen um?
Das Hakenkreuz im britischen Punk, ein Thema für Dissertationen, die gewiss schon oft geschrieben wurden. Punk war eine Provokationskultur. Und die Verwendung des Hakenkreuzes war im England der 70er Jahre natürlich mit die größtmögliche Provokation, weil die Elterngeneration ja mitbeteiligt war, Nazi-Deutschland zu besiegen. Und dann kommt man mit diesem Symbol an und provoziert. Natürlich nie aus einer Sympathie für Nazi-Deutschland heraus oder für Nazi-Groller, Nazi-Verbrechen, sondern rein um der Elterngeneration oder eben auch der Generation der Hippies, die von den Punks radikal abgelehnt wurden, als verschlurfte alte Säcke, die fade Musik gemacht haben, zu provozieren. Das war halt im Prinzip ein kurzer Moment, ja, der dann schnell wieder vorbei war. Also das ist nicht so, dass sich das Hakenkreuz lange gehalten hätte. Ja. Es wurde aber tatsächlich zum Teil exportiert und es war dann, mir hat das ein alter Punk mal erzählt, in Wien war es so, wenn man da als Punk das Symbol getragen hat, dann hat man eher von der Elterngeneration noch auf die Schulter geklopft bekommen und brav Burli gesagt bekommen. Das heißt, da hat es als Provokation weniger funktioniert. Es ist überhaupt interessant, dass Punk, aber Renner, ich hätte jetzt ein kleines impulsmäßig, ein kleines Punkreferat. Soll ich das halten?
Bitte, ja, bitte. Nein,
der entscheidende Punkt ist eigentlich,
also wenn es ein paar Minuten lang wird, wenn es zu lang wird, stoppe ich.
Ja, genau, dann stoppe ich. Nein, aber was ich sehr interessant finde an Punk ist, dass es ja gerne auf so Parolen wie No Future oder so reduziert wird. Das ist tatsächlich aber die wahrscheinlich produktivste Subkultur der Popgeschichte oder einer der produktivsten Subkulturen der Popgeschichte war. Also aus dem Moment der absoluten Ablehnung des Nihilismus, der Verweigerung der Produktion heraus, ist etwas so ungemein Kreatives entstanden. Also die Popkultur bis heute wird geprägt, das hat sich ja auch in anderen Bereichen fortgesetzt, die Do-it-yourself-Ästhetik des Techno wurzelt im Punk, die ganz viele moderne Pop-Spielarten wurzeln in einer New-Wave-Kultur, die wiederum aus Punk hervorgegangen ist und so weiter, finde ich, obwohl es jetzt über 40 Jahre her ist, unverändert spannend, das zu beobachten. Ist ja auch ganz lustig, dass Campinos-Wurzeln im Punk liegen oder die Wurzeln der Toten Hosen im Punk liegen. Die Provokation bei Joy Division, da bin ich ein bisschen unschlüssig. Ich glaube, da war es weniger die Geste der großen Provokation als vielmehr tatsächlich eine Faszination, die einzelne Bandmitglieder für die Ästhetik dieser Zeit hatten. Also keine Ahnung, für die strengen Scheitel der Hitlerjugendbuben oder für die Filme von Leni Riefenstahl, auf die sich ja dann Jahrzehnte später auch Rammstein berufen sollten und so weiter. Ja, wo man halt jetzt nicht immer gleich sagen muss, Ästhetik problematisch sind Nazis, sondern wo halt, natürlich kann man das ablehnen, ja, aber bei Joy Division hat es halt dazu geführt, offensichtlich auch ein Flirt mit dieser Welt, dass sie die eigentlich bis heute unerreicht kälteste und mit auch intensivste Musik der Popgeschichte gemacht haben. Nur zwei Platten lang halt, bis sich Ian Curtis aufgehängt hat und an seiner Verzweiflung zugrunde ging, aber die Platten strahlen bis heute ja in ihrer Kälte. Und
bleiben wir kurz bei den Rammstein-Videos, weil es passt schon irgendwie dazu. Da muss ich nur vorher einen Disclaimer sagen noch dazu. Zwecks der Transparenz, der Regisseur dieser Videos, der damaligen Videos von Rammstein, die eben Leni Riefenstahl Filmmaterial verwenden, ist heute ein Freund von mir, Philipp Stölzl. Damals kannte ich ihn noch nicht. Jetzt ist er ein Freund von mir und der arbeitet nicht, prinzipiell ist es nicht sein Hauptthema, aber immer wieder in diese Richtung, Umgang mit der Kulturgeschichte der Nazi-Vergangenheit in Deutschland, weil zum Beispiel, jetzt auch schon wieder 7, 8 Jahre her, hat er inszeniert an der Deutschen Oper in Berlin zum ersten Mal wieder Rienzi, die Lieblingsoper Adolf Hitlers, die dazwischen natürlich nicht gespielt wurde, und zwar nicht nur aus künstlerischen Gründen sozusagen, sondern eben weil sich halt niemand drüber getraut hat und er halt, also ich hoffe, ich interpretiere ihn jetzt nicht falsch, so verstehe ich es halt, versucht, diese Dinge der Vergangenheit zu entreißen und neu zu interpretieren und einen neuen Blick darauf zu werfen, der halt kein Nazi-Blick ist, sondern es zu diskutieren. Aber auch über das kann man diskutieren. Wie siehst du diese Rammstein-Videos?
Es gab, ich glaube, das Wort kommt aus den 80ern, den Begriff der Subversion durch Überaffirmation. Ich habe ihn kennengelernt im Zusammenhang mit der Gruppe Laibach, der slowenischen Band, die auch mit NS-Ästhetik oder mit militaristischer Ästhetik gespielt hat und die angeblich, also ich war nicht dabei, ich kenne es nur aus Erzählungen, ihr erstes Wien-Konzert in der Arena mit den Worten begonnen hat: Österreicher, ihr seid Deutsche! Und damit natürlich ordentlich für Verstörung gesorgt haben, was ja auch ihr Ziel war und bis heute ein Ziel ihrer Kunst ist, wobei es halt nicht darum geht, einer NS-Ästhetik das Wort zu reden, sondern totalitäre Ideologien zu hinterfragen. Bei Rammstein würde ich mal versuchen, Rammstein zugute halten, das ähnlich zu sehen. Es könnte aber auch sein, ich habe mich mit Rammstein immer zu wenig beschäftigt, weil ich die Musik so schrecklich fand, dass das halt einfach der Kitzel des Flirt mit dem mehr oder weniger Verbotenen oder mit dem historisch massivst Belasteten ist. Ja, aber es mich spricht es nicht an.
Ja, ich kenne die Musik und, sagt mir auch ist, zu wenig, halt, also ich mag es auch nicht.
Ja. Ich würde gerne noch ein anderes Beispiel, wir haben da ja in unserem Vorgespräch kurz drüber geredet, so ein ganz berühmtes, und das steht vielleicht eher auch in der Tradition von Rammstein und Laibach, auch noch einen Schritt zurück. Um 1980 gab es in Deutschland eine Band, Deutsch-Amerikanische Freundschaft, die halt so in Lack und Leder aufgetreten ist und die harten Buben gemimt haben, kamen auch aus der Punk-Szene, haben aber so eine Art von Techno-Vorläufer-Musik gemacht, also Punk mit harten Beats, mit elektronischen Beats kombiniert. Die hatten ein Lied, oder vielleicht ihr berühmtes Lied, Tanz den Mussolini, und da gingen die Textzeilen so: Tanz den Mussolini, jetzt den Adolf Hitler, Tanz den Jesus Christus. Also das wurde halt so mehr oder weniger gleichgesetzt. Und der
das habe ich aber auch so gelöst für mich damals, weil wir vorher schon sind, wenn es das im O4 gespielt hat, dann habe ich einfach nicht getanzt. Es ist eine billige Lösung gewesen für mich, aber anders wusste ich nicht, wie ich damit umgehen soll. Einfach nie dazu getanzt, ja, das ist meine Entschuldigung.
Es ist rührend, hätte ich dich damals im O4 getroffen, hätte ich gesagt, Alter, was ist mit dir los?
Ich hätte mich eh nicht getraut, heute, mit dir zu sprechen, also ist sinnlos. Und du wahrscheinlich auch nicht mit mir.
Ich hätte mich nicht getraut, dich anzusprechen. Halte ich bis heute für einen der brillantesten deutschsprachigen Popsongs. So kurz, so prägnant, ein nach wie vor die Dancefloors füllendes Monster, wenn man nicht so ein nachdenklicher junger Mensch oder kritischer junger Mensch ist wie du. Und vor allem halt auch von der Botschaft her interessant, weil es ja nicht darum geht, die Mussolini oder Adolf Hitler zu huldigen, sondern totalitäre Ideologien in Frage zu stellen und Führerfiguren zu kritisieren. Also quasi ist natürlich schwierig zu argumentieren, dass Jesus Christus und Adolf Hitler auf eine Stufe gestellt werden, wäre natürlich ein Thema für einen eigenen Podcast. Ja. Ja, müsstest du Gabi Delgado, den verrückten Sänger von Darf hier sitzen haben, der würde dir viele, viele lustige Antworten geben. Ich hatte einmal das Vergnügen, mit ihm zu sprechen. Da war es natürlich auch so, die alten Hippies waren furchtbar verschreckt und sahen ihren Verdacht bestätigt, dass die Punks wahlweise unpolitisch oder rechts seien. Ja, und ich kann mich an eine Episode erinnern, in der Lindenstraße war der kleine Klausi Beimer, der mittlerweile, keine Ahnung, wahrscheinlich 40 Jahre alt ist in der Lindenstraße, die immer mitspielt, war der kleine Klausi Beimer drauf und dran, zum Skinhead zu werden, ja, genau, oder so, ja, am Übergang, ja, zum Neonazi. Und in seinem Kinderzimmer hat er Duff gehört, tanzt Mussolini, ein Lied, das in Wirklichkeit eine linke Hymne war, wenn es denn eine Hymne war oder wenn es irgendwie eine politisch besetzte Hymne war.
Aber das führt uns auch wieder zurück zur Kollega und eben Klausi Beimer und ich, die es nicht tanzen wollte, weil ich mir eben nicht sicher war. Also ich hab schon auch die andere Lesart irgendwie nachvollziehen können, aber ich habe mir gedacht, wer weiß, stimmt das? Und da war eben Unsicherheit, habe ich mich dagegen entschieden. Und natürlich kann man sagen, die Lindenstraße ist jetzt nicht der Höhepunkt der deutschen Popkultur, aber vielleicht war das genau ein richtiges, echtes Abbild, weil wahrscheinlich auch viele Neonazis das gehört haben damals. Ja. Und daher ist, also, und die eben, denen war das wieder wurscht, dass das eine linke Hymne ist. Und deswegen ist die Frage, diese vielen Jugendlichen, die jetzt Kollega und Kollegen hören, was denken sich die? Also die grölen das mit, die sind ja auch nicht alle antisemitisch, obwohl man ja nicht verleugnen kann, dass es unter muslimischen Jugendlichen, also zumindest in Deutschland ist das gut erforscht, gibt es schon Studien von 2010, dass einfach ein Viertel tatsächlich klar antisemitisch eingestellt ist. Also das Problem gibt es ja, dann gibt es diese Musik, die darauf einzahlt und diese Gefühle wachkitzelt. Wie soll man dann damit umgehen?
Ja, es ist ein heikles Thema. Also ich glaube, so ein grundlegender Unterschied, wenn man die zwei Beispiele jetzt einander gegenüberstellen möchte, zwischen Duff oder jetzt dem Song Tanz den Mussolini und einem Song von Kollega und Farid Bang, ist die Vieldeutigkeit des Duff-Songs, die vielen Interpretationsmöglichkeiten, die Ambivalenzen, die drinstecken, der Individualanarchismus der Protagonisten, der mitspielt, und zum Drüberstreuen noch, das könnte man jetzt vernachlässigen, aber für mich spielt es auch eine Rolle. Es ist ein fantastischer Song. Ein Problem, nicht das größte, aber ein Problem, das ich mit Kollega und Farid Bang habe, ist, dass ihre Musik annähernd unerträglich ist. Jetzt könnte man natürlich auch sagen, das ist eine Qualität, weil Popmusik war früher einmal, das ist ja, glaube ich, das Thema hier bei uns, Pop und Provokation, ne? Popmusik oder Rockmusik, wie man es auch nennen mag, war früher mal überhaupt eine Provokation. Ja? Alles, was Elvis ausgelöst hat, war eine Provokation gegenüber der Welt der Erwachsenen. Der Teenager ist auf den Plan getreten, ist zum Leben erwacht und so weiter und so weiter. So eine lange Erfolgsgeschichte der Provokation gegen die, weiß nicht, Vorschriften, Zwänge und sonst was der Erwachsenenwelt. Und dann ist aber halt, und das lässt sich ja so jemanden wie Campino dann wieder ablesen, dann sind halt die Menschen oder diese Figuren durch die Institutionen marschiert. Rockmusik ist ein Genre, das heute künstlerisch längst tot ist. Und eigentlich einer der letzten Orte, wo Provokation jetzt nicht nur inhaltlicher Natur stattfindet, sondern auch auf der Ebene des, was soll das alles, ich verstehe es nicht, jetzt als Reaktion der Erwachsenen, ist eben Hip-Hop oder ist halt gerade der Deutschrap, weil Hip-Hop, vielleicht auch mal kurz erwähnen für den Hörer und die Hörerin, die interessiert sind, Hip-Hop ist ja derzeit nicht nur die kommerziell erfolgreichste Kultur, es ist, finde ich, auch künstlerisch die spannendste. Das Feld ist wahnsinnig groß. Also man wird kaum eine spannendere, aufregendere, auch politisch interessantere Platte finden aus dem Jahr 2017 als Damn von Kendrick Lamar, der in Amerika ein Superstar ist und bei den dortigen
Echos nämlich den Grammy ausgezeichnet
und jetzt den Pulitzerpreis gewonnen hat. Ja. Also, und dieser Tage erscheint das neue Album von Janelle Monáe, die irgendwie so ein bisschen Prinz-Protégé war und auf queer-feministische Art und Weise, wenn man so will, den Sound von Prince aus den 80ern in die Jetztzeit transformiert. Und das wäre ein Hörtipp oder ein YouTuben Sie doch oder schauen Sie sich sonst wo an, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen.
Wir duzen unsere Zuhörer.
Okay, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, schau dir doch mal Pink mit Y geschrieben von Janelle Monáe an, als Gegengift, wenn man so will, zu Kollega und Farid Bang. So, das war jetzt dann die Abschweifung. Wie umgehen damit? Ich glaube, da gilt dasselbe wie für all die großen Fragen, die immer drauf rauslaufen, was tun mit der Fragmentierung der Gesellschaft, was tun mit diesem und jenen, was tun mit Hass auf Facebook, was tun? Ja? Bildung, Bildung, Bildung. Ich bin im Falter ja unter anderem dafür zuständig, die Konzerte der kommenden Woche oder der Zukunft anzukündigen und bei so Künstlern wie Bushido, Kollega Gabs, damals noch gar nicht in den Nullerjahren, habe ich immer dazu geschrieben, dass es halt die Art von Musik ist, die pickelgesichtige, im Leben unsichere, unbeholfene Gymnasiasten furchtbar aufregend finden. Liebe Erziehungsberechtigte, seid unbesorgt, lasst eure Kinder da ruhig hingehen, aber sucht das Begleitgespräch. Ist natürlich auch ein bisschen von oben herab und ein bisschen gar zu flapsig vielleicht, aber ich glaube, darum geht's.
Wir sind ja da sowieso in einer sehr schlechten Position als intellektuelles Establishment sozusagen, unterhalten wir uns jetzt schon 46 Minuten fast über diese Dinge, von denen wir eigentlich nicht viel verstehen, obwohl wir beide in Otterkring leben, haben wir trotzdem beide keinen Kontakt zu Kollegahörerinnen und Hörern, die hier aber auf der Straße offensichtlich in Massen herumrennen. Und wenn wir jetzt wie jetzt das lang und breit diskutieren und unsere Meinung dazu sagen, dann würden die sagen, ja bitte Establishment, fuck off, also lasst uns in Ruhe und wir haben dann wieder ein schlechtes Gewissen, dass wir so belehrend sind, also eigentlich ja, können wir nichts ausrichten. Außer Parteien wählen, die viel in Bildung investieren.
Es ist ein unangenehmes, komplexes und schwieriges Thema. Und es fällt mir auch nicht ganz leicht, das zu sagen, aber ich bin ja fast froh, dass sie den Preis gewonnen haben, weil es was sichtbar macht und weil es halt eine Debatte jetzt befördert, die zum Teil wird sie auf ganz furchtbarem Niveau geführt, also wenn sich halt die langweiligsten alten Fürze in der deutschsprachigen Popmusik, nämlich Peter Maffay, Marius Müller, Westernhagen und Co. zu Wort melden und ihre Echos zurückgeben wollen, dann fällt es mir nicht ganz leicht, nicht leise Sympathien für den Kollega und Farid Bang Wahnsinn zu empfinden, weil ich mir denke, ja, also gegen die langweiligen alten Fürze bin ich ja auch, einerseits. Andererseits ist es halt so, dass diese langweiligen alten Fürze, so schrecklich ihre Musik ist, als Typen, also gerade bei Peter Maffay bin ich immer erstaunt, wenn ich ein Interview lese, wie kann man so schreckliche Musik machen und dann aber ein interessanter, reflektierter, spannende Interviews gebender und die Welt durchaus interessant betrachtender Mensch sein. Ich glaube, bei Marius Müller-Westernhagen ist es ganz ähnlich als Menschen. Bei Kollega und Co., ja, also man muss das ja nicht mehr auf Kollega reduzieren, es ist ja echt es sind Teile dieser Welt. Ja. Man darf auch nicht sagen, ja, der deutsche Rap oder überhaupt der Battle-Rap als solcher, sondern es gibt halt Teile dieser Welt, wo Dinge verschwimmen, wo eben die Kunstfigur, die ich ja immer geneigt bin zu verteidigen. Ja, wäre Kollege eine reine Kunstfigur, hätte ich dir jetzt 40 Minuten lang erklärt, warum das alles in Ordnung ist, was er macht. Das ist aber nicht der Fall. Bei Kollege verschwimmt was und vielleicht nennen wir jetzt dann doch nochmal seinen bürgerlichen Namen. Felix Martin Andreas Matthias Blume. Okay. Der arme Mann heißt Blume. Hart genug für einen Gangster-Rapper. Ist halt offensichtlich Verschwörungstheoretiker, Antisemit oder antisemitischen verschwörungstheoretischen Vorurteilen gegenüber nicht abgeneigt zumindest und so weiter und so weiter. Sprich, es ist zu befürchten, dass die Kunst des Kollegen dessen Geisteskind ist. Ja, und das ist natürlich ein Riesenproblem. Jetzt wirst du vielleicht fragen, ja, soll man da irgendwas verbieten, soll man da irgendwas zensieren? Na, soll man natürlich nicht. Man soll sich damit auseinandersetzen. Es gibt in Deutschland eine Einrichtung, die Bundesprüfstelle irgendwas für jugendgefährdende Medien. Und ich habe mit Interesse bei der Vorbereitung auf unser Gespräch festgestellt, das zweite Album dieser Jungbrutal gutaussehend Trilogie ist mit knapp 20-seitiger Begründung indiziert worden, sprich, das darf nicht an Jugendliche unter 18 verkauft werden. Teil 3 ist bisher nicht indiziert. Ja. Es wurde eben auch ausgezeichnet dafür, dass es über 200.000 Mal verkauft und rund 30 Millionen Mal gestreamt wurde. Was ich interessant finde zumindest, weil ich kann mich erinnern, ich war in den 80ern, als ich 11, 12 Jahre alt war, ein Fan nicht nur der Toten Hosen, sondern auch der Ärzte. Und die Ärzte wurden unter anderem oder vielleicht vor allem dadurch berühmt, dass 3 Lieder von ihnen indiziert wurden, von genau dieser Bundesprüfstelle. Und diese Lieder sind aus heutiger Sicht im Prinzip Kinderlieder, harmlose, lustige Kinderlieder.
Da ging es um Inzest, um Sodomie und was war das dritte?
Einmal Inzest, einmal Sodomie und einmal das sogenannte Schlaflied. Ja. Ein Kind wird in den Schlaf gesungen, ein Monster taucht auf und das hat dann in der Begründung geheißen, könnte dazu führen, dass junge Menschen sozial, ethisch desorientiert werden. Oder keine Ahnung, irgendwie so war die Begründung. Und das war tatsächlich jahrzehntelang verboten.
Und jetzt machen die Ärzte auch Schlager heute.
Lass uns jetzt nicht über die Ärzte, okay, für die habe ich ja auch eine Schwäche. Und ich schätze diese Typen sehr und ihren Humor. Und die Ärzte sind noch viel mehr eigentlich so das Gegenstück zur Kollege Farid Bang-Welt als die Hosen, weil die Hosen ja auch im Prinzip so eine martialische Schwere und so ein Männlichkeitsgehabe in ihrem Gangtum ästhetisch drin haben, was die Ärzte gar nicht haben. Ja, die Ärzte sind halt eine selbstironische selbstironisches Pop-Punk-Wunder, so es sie noch gibt. Ja, sie sind ja seit Jahren out of order. Man weiß es nicht so genau. Aber wurscht, okay, wir sind also jetzt wieder ganz abgeschweift in meinem Geschwafel.
Aber du hast einmal gesagt, einmal hast du doch jetzt eine Antwort auf die erste Frage gegeben. Okay, war das richtig mit dem Echo oder nicht? Hast du gesagt, da bin ich dann doch irgendwie froh, dass sie das bekommen haben. Wieder mit der Begründung, dass dann die Debatte ausgelöst wurde. Ich bin mir nicht so sicher. Also ich finde es auch gut, dass jetzt Eltern und Erwachsene darüber Bescheid wissen. Dazu bräuchten sie aber eigentlich keinen Preis, weil da hätte ja schon die Debatte reichen können vorher über, soll man ihnen den Preis geben oder nicht. Aber gut, das ist auch keine Frage, die wir lösen müssen, weil eben der Echo sich hoffentlich verändern wird und auch nicht unser größtes Problem ist. Und Lösung gibt es keine. Es gibt nur, man kann nur sagen, Geld für Schulen, Geld für Begleitlehrer, Geld für coole Musiklehrer, die sich mit dem auseinandersetzen können und Geld für Sozialarbeiter, die diese muslimischen Jugendlichen dort ansprechen, wo sie vielleicht erreichbar sind, nämlich bei ihren eigenen Diskriminierungserfahrungen, um dann, also ich kann es nicht, aber ich hoffe, Sozialarbeiter haben dann die Kniffe drauf, Leute aus ihren eigenen Diskriminierungserfahrungen so weit zu bringen, dass sie erkennen, dass das auch nicht gut ist, wenn man das mit dem anderen antut und dass nicht eine schwache Gruppe auf eine noch schwächere hinhauen muss. So.
Ja. Ich würde gerne, ich habe ja hier so viel Papier mitgebracht oder so viel Dinge, noch was, wenn ich darf zitieren. Darf ich
ja,
was
bitte,
zitieren?
Ja.
Die Antilopen Gang hat sich auch zu Wort gemeldet. Die Antilopen Gang ist so eine künstlerisch leider auch nicht wahnsinnig ansprechende Düsseldorfer Hip-Hop-Band, aber halt so eine linke Hip-Hop-Band, die von den Toten Hosen protegiert wird oder unterstützt wird. Die haben zur Debatte gesagt, Kollega und Farid Bang passen genauso gut in diese Veranstaltung, also in Echo, wie Freiwild, also diese Südtiroler Rechtsrocker. Denn ihre reaktionären Inhalte verkaufen sich in Deutschland massenhaft. Genau darum geht es da eben. So, ja. Zur Auschwitz-Insassenzeile sagen sie, das ist eine verschreckliche, aber vernachlässigungswerte Zeile, die tatsächlich eine Battle-Rap-Punchline ist. Sprich, das ist halt einfach ein Satz, der sitzt. Ja, und in diesem Kontext, dass Battle-Rap gut funktioniert, wollte man aber Kollegas Antisemitismus thematisieren, müsste man über seinen Israel-Hass reden. Man müsste über den Wahn einer zionistischen Weltverschwörung reden. Man müsste sich mindestens mit dem Text seines verschwörungsideologischen Songs Apokalypse befassen, denn der ist tatsächlich antisemitisch, wie zuletzt allein auf weiter Flur die WDR-Dokumentation Die dunkle Seite des deutschen Rap herausgearbeitete. Auch sollte man beachten, dass es hier längst nicht mehr um Hip-Hop geht, sondern dass Kollega sich mittlerweile wie ein faschistischer Agitator geriert, der auf seinem YouTube-Kanal mit enormer Reichweite den Volkszorn gegen die Mächtigen, die Medien und andere Feinde schürt. Okay. Das ist der zentrale Punkt. Ja. Also es spricht nichts dagegen, diese Musik geil zu finden. So. Also es spricht viel dagegen, aber ich werde jetzt keinem Jugendlichen sagen, du tust was Schlechtes, weil du dich daran aufgeilst. Ja? Aber es wäre halt tatsächlich hilfreich, wenn auf allen zur Verfügung stehenden Kanälen, Elternhaus, Schule, sonst was, das thematisiert wird, was da dahinter steckt, was die Codes bedeuten, was das Drumherum bedeutet und sonst was. Ja? Und es gibt noch eine andere Ebene, über die wir gar nicht gesprochen haben. Im Battle Rap gibt es ja immer auch die Möglichkeit zur Antwort. Ja, also das machen die, gerade die beiden ja auch, dass sie viele deutsche Rapper auf brutale Art und Weise in ihren Texten meucheln oder zu Tode ficken oder sonst was. Ja. Man kann denen ja vielleicht auch irgendwie kreativ antworten. So, also das wäre ein Aspekt, der in der Debatte wenig vorkommt, dass man vielleicht auch auf künstlerischer Ebene irgendwie reagieren kann. Also das wäre so ein smarter Move, nicht den braven Bildungsbürger.
Also Campino Rap hätte zurückdissen sollen.
Campino hat nicht
musikalisch zurückdissen sollen.
Ja, eben nicht Campino, sondern der junge Campino, der nicht Campino ist, sondern ein Rapper oder vielleicht noch besser eine Rapperin, die diesen Ekelpaketen einfach die Luft auslässt mit Gags, aber auch mit entsprechenden Punch, dass die Kids darauf ansprechen. Ja.
Wir können leider nicht einspielen in diesem Podcast, sonst würden wir jetzt Stummer Schrei nach Liebe spielen als Abschlussnummer. Vielleicht hätte so geantwortet werden sollen.
Du meinst die Ärztennummer, ja, Schrei genau, nach ja. Liebe, nicht ja. stumm, so, sondern ja, ganz so, laut. Ja, gut, ja. Aber ich könnte ja abschließend noch eine, darf ich dir eine Geschichte noch erzählen?
Ja, bitte. Ja.
Wir hätten auch Sixten einspielen können. Das ist ein deutsches Rap-Duo, zwei junge Frauen, SXTN geschrieben. Die haben letzten Herbst oder kurz, Winter schon, im Flex gespielt. Das Flex war ausverkauft, also auch das spricht die jungen Menschen an. Das ist, wenn man so will, Gangster-Rap, auch feministisch, ja, also die bezeichnen sich selbst als Fotzen. Einer ihrer bekanntesten Songs ist, jetzt sind die Fotzen wieder da, sprich, die nehmen dieser Beschimpfung oder Beleidigung oder Herabwürdigung die Kraft der Herabwürdigung und besetzen es positiv, auch so eine alte Strategie, und die pfeffern dann zurück. Und an einem Moment dieses Konzerts, das Flex mit, keine Ahnung, 800 oder 1000 sehr jungen, sehr feierwütigen, lustigen Menschen gefüllt, Burschen wie Mädels, ich habe mich als alter Mann gefühlt, haben sie halt eine ihrer No Means No Songs übersetzt auf die Jetztzeit gespielt. Und dann kam der Refrain, der sich in der Studioversion nicht findet, auf die Melodie von Life is Life von Opus, also denkbar stumpf. Nein heißt nein, na 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 na, nein heißt nein. Weil man denkt, das ist wahnsinnig wirkungsvoll. Ja, es ist stumpf, aber es holt die Kids dort ab, wo sie sind. Ja. Die Kids, die, wenn sie Deutschrap hören, halt normalerweise hören, dass die Bitch zu Tode gefickt oder in alle Löcher gefickt oder kaputt gefickt und was gefickt werden muss. Also die Texte sind ja echt zum Teil erbärmlich. Und jedenfalls aber wird suggeriert, dass die Frau das Objekt ist, das Willens ist und das dem coolen Rapper und so weiter und so weiter. Mhm. So, ja. Und die halten so dagegen. Die denken, das ist halt auch eine mögliche Strategie.
Okay.
Hat meine gut. Sympathien.
Ja, gut, dann danke für das Gespräch. Wir wiederholen jetzt nochmal alles, was du empfohlen hast, nämlich jetzt zum Mitschreiben. Zum Schluss war Sixten. Wobei, ich weiß nicht, ob das empfiehlst du ja nicht musikalisch, sondern mehr, dass man sich das
Spaß
mal
dran,
kulturell
doch,
anschaut. Okay. Kendrick Lamar. Dann, du hast noch was empfohlen, die Rapperin.
Ah, Janelle Monáe.
Genau. Und weiß ich nicht. Soll man sich die alten Toten Hosen-Sachen wieder mal anhören oder ist das
alte
sinnlos? Soll man sich lieber erinnern, wie man es als Kind gehört hat, als Jugendlicher?
Die Opel-Gang von den Toten Hosen macht immer wieder Spaß. Was man vielleicht auch empfehlen kann, um quasi die Wurzeln des Gangster-Rap sich wieder in Erinnerung zu rufen oder für jüngere Zuhörerinnen und Zuhörer, die damals noch gar nicht aus der Welt waren, vielleicht mal wieder N.W.E. hören, wo die Provokation noch eine produktivere war. Nämlich Fuck the Police haben sie gerappt und da ging es halt um Polizeibrutalität, auch irgendwie traurig aktuell, so Black Lives Matters Bewegung. Es gibt dann so eine Verbindung, eine traurige zwischen N.W.A. vor mehr als einem Vierteljahrhundert und Kendrick Lamar heute.
Und ich würde mich wünschen, wenn jetzt wer zuhört, der oder die immer noch die Lindenstraße schaut, dass er oder sie sich meldet und mir erzählt, wie die jetzt ist so. Also weil jetzt habe ich doch schon sicher vor 10 Jahren habe ich vielleicht noch einmal reingeschaut und dann noch einmal, aber irgendwann gibt man dann auf und das hat jetzt auch keinen Sinn mehr, sondern das muss ja jemand bewerten, der es über längere Frist anschaut und das wäre mir jetzt zu mühsam, aber es würde mich wahnsinnig interessieren, also bitte meldet euch. Ja, vielen Dank fürs Gespräch, Gerhard. Ich sage noch
danke
dazu,
dir.
Er hat ein David Bowie T-Shirt getragen, weiß ich nicht, ob aus Anlass des Gesprächs oder einfach so, weil es oben lag im Kasten.
Hätte ich vielleicht lieber zum Beastie Boys T-Shirt greifen sollen. Ich weiß es nicht.
Gut, aber wir sind ja ein Audioformat, man hat es
nicht gesehen.
Ich habe
es für dich angezogen.
Gut, vielen Dank fürs Kommen. Ciao.
Baba.
Ja, das war wieder eine Folge von Ganz offen gesagt. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr wisst, wenn ihr uns pushen wollt, dann liked uns überall, wo es geht, gebt uns 5 Sterne, schreibt positive Rezensionen und schreibt uns, mit wem ihr gerne ein Gespräch hören würdet. Und Gerhard Stöger möchte jetzt doch noch einen Satz sagen, den Sukkus unseres ganzen Gesprächs. Bitte schön.
Naja, beim Einpacken kam mir der Gedanke, dass dieser Satz in der Form nicht gefallen ist, obwohl er implizit sich vielleicht das ganze Gespräch zieht. Ich glaube, dass Pop zwar über die Jahre stark an Bedeutung verloren hat, allerdings nach wie vor die Funktion als Spiegel der Gesellschaft hat. Und der Blick in diesen Spiegel, den wir hier haben, ist durchaus beunruhigend bis besorgniserregend. Und da geht es halt darum, sich dann einen Reim drauf zu machen und damit umzugehen. Missing Link.